Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der Prozess gegen Ägyptens Ex-Machthaber Mubarak muss neu aufgerollt werden. Das hat heute ein Berufungsgericht in Kairo entschieden. Der gestürzte Präsident war im vergangenen Juni wegen Mitschuld am Tod hunderter Demonstranten beim Volksaufstand zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Seine Gegner fordern nun die Todesstrafe. Die Verteidigung des 84-jährigen Mubarak setzt auf Freispruch.
Jubel bei den Mubarak-Getreuen im Gerichtssaal. Das Verfahren gegen ihren gestürzten Ex-Präsidenten wird jetzt neu aufgerollt. Der Vorsitzende des Berufungsgerichts hatte den Beschluss kaum verkündet. Da feierten die Anhänger des Mubarak-Regimes schon ihren Sieg. Es gibt keinen Beweis, dass Mubarak bei der Revolution Demonstranten töten ließ, sagt sie. Er hat es nicht verhindert, aber das ist doch ein Unterschied. Welche Rolle spielte Hosni Mubarak in den Revolutionstagen im Januar und Februar 2011? Mindestens 800 Menschen wurden damals getötet. Hatte der Präsident seinen Sicherheitskräften befohlen, auf Demonstranten scharf zu schießen? Vor Gericht war das weder Mubarak noch seinem damaligen Innenminister nachzuweisen. Doch in der aufgeheizten Stimmung nach dem Umsturz war ein Freispruch unvorstellbar. Beide wurden zu lebenslanger Haft verurteilt. Viele sprachen im Juni 2012 von einem politischen Urteil mit vielen Mängeln. Und dieses Urteil ist jetzt aufgehoben, sagt der prominente und muslimbrüderkritische Anwalt Shawki al-Sayed. Das ganze Verfahren beginnt von vorne, mit neuen Richtern, neuen Verteidigern, neuen Beweisen. Der Ausgang eines neuen Gerichtsverfahrens ist völlig offen. Vor dem Militärkrankenhaus, in dem Mubarak seit einigen Wochen behandelt wird, wünscht sich eine Handvoll Demonstranten einen Freispruch und die Mubarak-Zeit zurück. Die Muslimbrüder dagegen fordern die Todesstrafe für den Ex-Präsidenten.
Politisch nutzt dieses Verfahren vor allem den Islamisten an der Regierung und Präsident Morsi. Denn es lenkt die Öffentlichkeit von den Fehlern und Schwächen dieser Regierung ab. Bald sind Parlamentswahlen und die Popularität der Muslimbrüder ist beständig im Sinken.
Frankreich hat seine Luftangriffe in Mali heute fortgesetzt. Ziele waren erneut Stellungen islamistischer Rebellen im Norden des Landes. Der französische Verteidigungsminister Le Drian hat unterdessen zur Verstärkung seiner Truppen 4 weitere Kampfjets nach Westafrika verlegen lassen. Großbritannien hat zudem logistische Hilfe angekündigt. Seit Tagen versuchen die islamistischen Rebellen weiter Richtung Süden zur Hauptstadt Bamako vorzurücken.
Nach dem schweren Anschlag in der pakistanischen Stadt Quetta haben Angehörige der Opfer ihre Proteste fortgesetzt. Die schiitischen Demonstranten verweigern weiterhin die Bestattung der Toten und blockierten mit den Särgen eine Straße. Sie fordern den Rücktritt der Provinzregierung und mehr Sicherheit für ihre religiöse Minderheit. Am Donnerstag waren bei einem Bombenanschlag in einem mehrheitlich von Schiiten bewohnten Viertel mindestens 86 Menschen getötet worden.
Hunderttausende Menschen sind in Paris gegen die Einführung der Homo-Ehe auf die Straße gegangen. Sie protestierten gegen ein geplantes Gesetz von Präsident Hollande, der damit ein Wahlversprechen umsetzen will. Das Vorhaben seiner sozialistischen Regierung soll Lesben und Schwulen Eheschließungen und Adoptionen ermöglichen. Noch im Januar soll die französische Nationalversammlung über den Gesetzentwurf diskutieren.
Rosa war heute die dominierende Farbe in Paris. Die der Gegner der Homo-Ehe in Frankreich, die Ehe für alle genannt. Ein zentrales Wahlversprechen von Präsident Hollande. Kirchenvertreter aller Konfessionen und Laienverbände hatten aus ganz Frankreich Menschen mobilisiert, um in Paris gegen das geplante Gesetz zu protestieren. Auch Vertreter der rechten Opposition. Für sie ist die klassische Familie heilig. Die sozialistische Regierung will homosexuellen Paaren die Eheschließung erlauben und ihnen das Recht auf Adoption einräumen. Speziell dagegen wächst der Widerstand. Beides geht weit über das hinaus, was in Deutschland mit den eingetragenen Partnerschaften möglich ist. Viele Bürgermeister aus den Tiefen der französischen Provinz hatten schon früh angekündigt, sich dem Gesetz zu verweigern. Sie begleiteten heute die Initiatoren der Bewegung. Monsieur le Président, ziehen Sie Ihr Projekt zurück oder lassen Sie ein Referendum darüber machen? Die Franzosen möchten gefragt werden. Doch ein Referendum ist nicht geplant und Hollande will an den Plänen festhalten. Ende Januar wird der Gesetzesentwurf im französischen Parlament diskutiert werden.
Präsident Hollande hat den Widerstand gegen die Ehe für alle, die sogenannte Homo-Ehe, unterschätzt. Das hat der heutige Tag gezeigt. Zwar ist die Mehrheit der Franzosen für die gleichgeschlechtliche Ehe, doch die Fronten verhärten sich im liberalen, aber streitfreudigen Frankreich. Eine neue Machtprobe für den Präsidenten.
Wie unterschiedlich die gesetzlichen Regelungen für gleichgeschlechtliche Paare in den einzelnen EU-Ländern sind, zeigen wir auf tagesschau.de. Eine Woche vor der Landtagswahl in Niedersachsen macht die SPD das Thema Steuergerechtigkeit zu einem Schwerpunkt. Die Parteispitze will morgen bei einem Treffen mit dem Spitzenkandidaten Weil in Braunschweig ein entsprechendes Positionspapier beschließen. Darin fordert die Partei, stärker gegen Steuerbetrug vorzugehen. Unter anderem soll die Steuerfahndung intensiviert werden. Die Union kritisierte den Vorstoß als reine Wahlkampftaktik.
Bis zu 150 Milliarden Euro entgehen dem deutschen Fiskus jedes Jahr durch Steuerbetrug, sagt die SPD, und will nicht nur millionenschwere Steuersünder, sondern auch kriminell handelnde Banken härter zur Rechenschaft ziehen. Ein Thema, von dem sich die Sozialdemokraten neuen Schwung im Wahljahr erhoffen.
Jeder normale Arbeitnehmer, jeder Handwerksmeister zahlt brav seine Steuern. Und gleichzeitig gibt es Menschen, die mit Unterstützung insbesondere ausländischer Banken Millionen und Milliarden Steuerhinterziehung betreiben. Das ist ja kein Kavaliersdelikt, sondern das ist eine schwere Straftat.
Konkret fordert die SPD einen Lizenzentzug für Banken, die Steuerbetrug systematisch begünstigen, eine bundesweite Steuerfahndung und einheitliche Ermittlungsstandards in allen Bundesländern, eine Verschärfung der Verjährungsfristen und bessere europaweite Abstimmung, zum Beispiel beim Datenaustausch. Mit dem Kampf gegen Bankenmacht und Steuerbetrug zieht auch die Linkspartei ins Wahljahr und betont Gemeinsamkeiten mit dem SPD-Vorstoß.
Wir haben ja auch immer schon vorgeschlagen, dass man die Schweizer Banken, solange sie nicht wirksam arbeiten gegen Steuerhinterzieher auch aus Deutschland, hier in Deutschland die Lizenz entziehen kann.
Die CDU kritisiert die SPD-Forderungen als populistisches Wahlkampfmanöver.
Herr Steinbrück hätte sehr leicht Gelegenheit gehabt, etwas gegen Steuerbetrug, Steuerhinterziehung zu tun, wenn er und seine Partei dem Steuerabkommen mit der Schweiz zugestimmt hätten. Man kann nicht auf der einen Seite Steuerbetrugsbekämpfung verhindern und unterminieren und auf der anderen Seite lautstark in der Öffentlichkeit dies einfordern.
Nach dem Fehlstart ins Wahljahr will die SPD wieder in die inhaltliche Offensive. Doch das ist nicht ohne Risiko. Denn die Themen Bankenkontrolle und Steuergerechtigkeit hat in der Zwischenzeit auch die Linkspartei besetzt und bietet sich der SPD ganz offen als Partner an. Kaum etwas fürchten Sozialdemokraten aber mehr als Spekulationen über rot-rot-grüne Bündnisse in Niedersachsen wie im Bund.
Die Ärztekammern haben nach Angaben ihres Bundesvorsitzenden Montgomery in den vergangenen Jahren knapp 1000 Verfahren gegen Ärzte wegen Korruptionsverdachts eingeleitet. Wie Montgomery dem Magazin Der Spiegel sagte, war in etwa der Hälfte der Fälle die Firma Ratio Pharm verwickelt. Sie soll Ärzten Geld bezahlt haben, damit diese bevorzugt ihre Präparate verschreiben. Nach Angaben von Ratio Pharm liegen die beanstandeten Fälle mindestens 8 Jahre zurück.
Mehrere tausend Menschen haben in Berlin an die ermordeten Mitbegründer der Kommunistischen Partei Deutschlands, Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht, erinnert. An der Kanzniederlegung auf dem Friedhof Friedrichsfelde nahmen auch führende Vertreter linker Parteien aus dem In- und Ausland teil. Luxemburg und Liebknecht waren am 15. Januar 1919 von Mitgliedern rechtsextremer paramilitärischer Einheiten ermordet worden.
Die Luftverschmutzung in der chinesischen Hauptstadt Peking hat in den vergangenen Tagen dramatische Ausmaße angenommen. Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua stieg der Anteil besonders gefährlicher Feinstaubpartikel zwischenzeitlich auf das etwa 40-fache des als unbedenklich eingestuften Wertes. Die Behörden riefen die Bevölkerung auf, Bewegung im Freien zu vermeiden. Wegen schlechter Sicht wurden mehrere Flüge gestrichen.
Hochhäuser verschwinden im Dunst. Die Sonne ist nicht mehr zu sehen, die Luft riecht verbrannt. Eine beißende Smogglocke hängt über Peking. Schlecht ist die Luft in der 20-Millionen-Metropole immer. So schlimm aber war es noch nie. Schon den vierten Tag in Folge erreichen die Messwerte für den gefährlichen Feinstaub Rekordmarken. Dramatische Luftverschmutzung, die nicht mehr nur ungesund ist, sondern als höchst gefährlich gilt. Nicht nur Peking ist betroffen. Auch in anderen Städten in Chinas Norden sind die Schadstoffkonzentrationen extrem hoch. Mancherorts ist der Smog so dicht, dass die Behörden Autobahnen wegen der geringen Sicht schließen. Ansonsten belässt es die Regierung bei Appellen. Alte, Kranke und Kinder sollen die Häuser am besten gar nicht verlassen. In den Schulen wird der Sportunterricht gestrichen. Die Kohlekraftwerke und Fabriken aber laufen weiter. Und auch der private Autoverkehr fließt ungehindert. Mehr als 5 Millionen Fahrzeuge sind allein in Peking zugelassen. Besserung ist nicht in Sicht. Erst für Mittwoch ist Wind vorhergesagt. Bis dahin werden sich die Schadstoffe weiter ansammeln.
Ein allgemeines Fahrverbot erlässt die Regierung bislang nicht. Sie befürchtet wohl, dies könnte als negatives Signal an die Wirtschaft aufgefasst werden. Und sie fürchtet den Unmut der Autobesitzer. Autofahren ist das Statussymbol der neuen Mittelschicht in China und gehört zu den kleinen Freiheiten, die man sich, Smog hin oder her, nicht nehmen lassen will.
Genau ein Jahr nach der Havarie des Kreuzfahrtschiffes Costa Concordia gedenken Überlebende und Hinterbliebene heute der Opfer. Sie versammelten sich am Unglücksort vor der italienischen Insel Giglio, wo das Schiff noch immer im Wasser liegt. Die Costa Concordia hatte am späten Abend des 13. Januar 2012 einen Felsen gerammt und war auf die Seite gekippt. 32 Menschen kamen ums Leben.
Gedenken auf See. Ein eigenes Schiff für Überlebende und Angehörige, damit Journalisten nur aus der Ferne deren Regungen registrieren können. Insgesamt sind 100 Hinterbliebene und Passagiere von damals gekommen. Zuerst war das Stück Fels, das den Rumpf aufgerissen hatte, im Meer versenkt worden. An der Stelle, an der es die Costa Concordia aus dem Grund gerissen hatte. Diese Überlebende aus Italien meint, soeben habe sie jene schrecklichen Momente wieder durchlebt. Ich bin hierher gekommen, sagt diese Französin, um einen Mann wiederzutreffen, der mir damals ins Boot geholfen und sein Leben riskiert hat, um mich zu retten. Unterbrochen für heute die größte Bergungsaktion in der Geschichte der zivilen Seefahrt. Zunächst soll die Costa Concordia aufgerichtet werden, und zwar durch Tanks, die mit Wasser gefüllt werden. Später dienen diese als Luftkammern, die das Schiff über Wasser halten, wenn es dann voraussichtlich im Oktober weggeschleppt wird. Wir müssen die Natur dieser Insel unbedingt erhalten. Sie ist unglaublich wertvoll für unser Land und das ganze Mittelmeer. Am Nachmittag werden zwei Gedenktafeln enthüllt, eine mit den Namen der Opfer, eine zur Erinnerung an die Helfer. Noch nie hat es eine solche Bergungsaktion gegeben. Alle Zeit- und Kostenpläne sind daher etwas wackelig. Die Menschen hier auf Giglio hoffen, dass tatsächlich, wie angekündigt, im Oktober das Wrack weg ist. Sie wollen wieder Gäste begrüßen, die nicht wegen des Unglücks kommen, sondern wegen der Insel und ihrer Natur.
Die deutsche Handballnationalmannschaft hat bei der Weltmeisterschaft in Spanien schon im zweiten Gruppenspiel die erste Niederlage kassiert. Das Team von Bundestrainer Heuberger unterlag Tunesien mit 23:25.
Bundestrainer Martin Heuberger sah eine unnötige Niederlage seines neu formierten Teams. Zum ersten Mal überhaupt verliert eine deutsche Mannschaft gegen Tunesien, weil sich Heubergers Spieler zu viele Fehlwürfe leisteten. Im Gegenzug Deutschland zu passiv in der Abwehr. Die Partie in Granollers oft hart und bisweilen ruppig. Erst gegen Ende der ersten Halbzeit gelingt dem DHB-Team der Ausgleich gegen den Afrikameister. Zur Pause waren die deutschen Fans noch hoffnungsvoll, aber in der zweiten Hälfte setzte sich das Glück und ideenlose Spiel fort. Gerade in Überzahl gelang den Deutschen wenig. Tunesiens überragender Mann, der zukünftige Kieler Wael Yalous, gelang der vorentscheidende Treffer. Am Ende verlor die deutsche Mannschaft mit 23:25 und muss nun am Dienstag gegen Argentinien die Trendwende schaffen.
Rennrodler Felix Loch hat den ersten EM-Titel seiner Laufbahn eingefahren. Der Olympiasieger setzte sich beim deutschen Dreifacherfolg in Oberhof souverän vor seinen Teamkollegen Andi Langenhahn und Johannes Ludwig durch.
Felix Loch hat seine Titelsammlung komplett, wird zum ersten Mal Europameister beim Rennen in Oberhof. Der erst 23-Jährige ist ja schon Weltmeister und Olympiasieger und hat jetzt im Thüringer Wald seine Ausnahmestellung im Rennrodeln nochmals bestätigt. Startrekord, Bahnrekord, alles von Felix Loch aus Berchtesgaden zum Sieg präzise geliefert.
Ja, es ist meine Bahn. Also ich fahre wirklich hier sehr, sehr gerne in Oberhof und hier zu gewinnen, ja, macht mir einfach nochmal mehr Spaß. Also ja, ich fahre hier einfach gern und ich denke mal, das macht's einfach aus.
Die Medaillenausbeute der deutschen Rennrodler ist perfekt. Zweiter Andi Langenhahn, dritter Johannes Ludwig.
Die deutschen nordischen Kombinierer Tino Edelmann und Erik Frenzel haben beim Weltcup in Genève in Frankreich den Teamsprint gewonnen. Nach dem Springen lagen sie hinter Österreich auf dem zweiten Platz. Eine nahezu perfekte Ausgangsposition für das anschließende Rennen. Dieses liefen die Deutschen souverän, übernahmen nach der 7. von 10 Runden über 1,5 Kilometer die Führung, behaupteten diese ungefährdet vor Norwegen und Frankreich. Damit feierten die deutschen Kombinierer den zweiten Weltcupsieg an diesem Wochenende.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 14. Januar.
Das Tief über Norditalien lenkt morgen Schneewolken in den Südosten und Osten Deutschlands. Am Dienstag erreicht dann ein von Nordwesten heranziehendes Tief den Westen. Die kalte Luft bleibt uns aber erhalten. Heute Nacht ist es im Süden meist dicht bewölkt, aber nur hier und da fällt etwas Schnee. Sonst ist es teils bewölkt, teils klar mit noch einzelnen Schneeschauern, vor allem an den Küsten. Morgen gibt es im Südosten, später auch im Osten, dichte Wolken und zeitweise Schnee. Im übrigen Land zeigt sich auch mal die Sonne und es ist meist trocken. An der Nordsee gibt es einzelne Schneeschauer. Der Wind weht schwach aus unterschiedlichen Richtungen, im Nordosten mäßig aus Südost. In der Nacht überall Frost, von minus 1 Grad am Oberrhein bis zu minus 12 in Ostsachsen. Morgen Höchstwerte zwischen minus 5 und 0, im Breisgau plus 2 Grad. Am Dienstag schneit es im Westen und Südwesten gebietsweise, auch sonst gibt es einige Wolken, aber auch Sonne. Mittwoch viele Wolken, mit Schnee vor allem im Süden. Donnerstag neben Wolken und Schnee hier und da auch Sonne.
Um 22.45 Uhr sind wir wieder für Sie da mit Tom Buro und den Tagesthemen. Wir zeigen, warum in Ägypten der Mubarak-Prozess neu aufgerollt wird und berichten, warum die Einführung der Homo-Ehe in Frankreich so umstritten ist. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.